Restruct Law, der Restrukturierungspodcast.
Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, zu unserem Podcast Restruct Law, dem Restrukturierungspodcast. Mein Name ist Christian Heinze.
Und ich bin Heiko Schäfer. Hallo. Die professionelle Vorbereitung einer außergerichtlichen oder gerichtlichen Sanierung ist bekanntlich unverzichtbar, um den Grundstein zur Erreichung des Sanierungsziels zu legen. Auch wenn es sich dabei um eine Binsenweisheit handelt, so können Fehler in der Vorbereitung die Sanierung gefährden und Vertrauen bei den Stakeholdern zerstören. Der typische Einstieg in das Sanierungsmandat erfolgt in der Regel in zeitlicher Hinsicht in einer Krisenphase, in der die Existenzgefährdung des Unternehmens offensichtlich geworden ist. Es ist die drohende Zahlungsunfähigkeit, die dieses Krisenstadium in der Regel prägt. Geschäftsleiter, Berater, aber auch die Finanzierer stehen dann vor der Frage, wie geht es weiter, wenn die außergerichtlich geführten Verhandlungen drohen zu scheitern oder gescheitert sind. Im Rahmen dieses meist sehr engen Zeitfensters wird unser heutiger Gast in der Regel als Berater hinzugezogen. Und wie diese typische Situation aussieht, in der Entscheidungen von großer Tragweite unter enormem Zeitdruck getroffen werden müssen und welche klassischen Fehler in der Vorfeldberatung vermieden werden können, wollen wir natürlich wie immer neben weiteren Fragen mit unserem heutigen Gast, dem Managing Partner der Kanzlei Görg am Standort Hamburg, Herrn Rechtsanwalt und Steuerberater Dr. Thorsten Bieg besprechen. Thorsten, herzlich willkommen hier bei uns bei Restruct Law.
Ja, vielen Dank für die Einladung. Herzlich willkommen auch von meiner Seite.
Ja, hallo Thorsten. Du arbeitest als rechtlicher Berater für national und international tätige Unternehmen in Krisensituationen. In diesem Zusammenhang begleitest du Gesellschaften, Gesellschafter, Investoren und Gläubiger. Daneben bist du vielfach als doppelnütziger Treuhänder und auch in der Organfunktion tätig, zum Beispiel bei Eigenverwaltung. Zuletzt ist es dir und deinem Team gelungen, das bekannte Textilunternehmen Bonita erfolgreich durch ein Eigenverwaltungsverfahren zu steuern und mittels Insolvenzplan kombiniert mit einem Management Buyout erfolgreich zu sanieren. In Erinnerung sind uns aber auch die Insolvenzen von Semvion oder auch der KTG Agrar im Jahr 2016, in der du den Investor beraten hast. Du hast an der Wirtschaftsakademie Schleswig-Holstein Betriebswirtschaft studiert und parallel eine Ausbildung bei der Schleswag AG absolviert. Anschließend hast du Rechtswissenschaften in Bayreuth und Aberdeen studiert und im Jahr 1997 mit dem Thema Der Gerichtshof der Europäischen Gemeinschaften und sein Einfluss auf das deutsche Steuerrecht als Stipendiat des Freistaates Bayern promoviert. Du bist seit dem Jahr 1998 Rechtsanwalt und seit dem Jahr 2000 auch Steuerberater. Wie für jeden unserer Gäste haben wir auch für dich unsere berühmten 4 Fragen vorbereitet.
Seit wie vielen Jahren arbeiten Sie in der Restrukturierung?
Ja, in der Tat. Also wie eben genannt, 98 bin ich Anwalt geworden. Ich habe angefangen bei Brinkmann und Partner. Und das ist ja eine Insolvenzverwalterkanzlei. Hatte von da ab gleich auch erste Fälle im Bereich Restrukturierung, auch andere Dinge. Ich habe auch M&A-Themen begleitet, auch mal Börsengänge. Aber natürlich war der Schwerpunkt im Bereich Krisengeschäft. Und das habe ich seit 98 auch unverändert fortgeführt.
Was fasziniert Sie an Ihrer Arbeit?
Ja, im Grunde ist es in der Krise die Dynamik und natürlich auch die Verantwortung, die damit einhergeht und auch die Rolle, die man hat. Man ist, denke ich, mehr als nur ein Berater, sondern jemand, der in allen Lebenslagen Unternehmer versucht, durch diesen Dschungel zu führen. Und dabei geht es über die reine Beratung häufig auch hinaus. Und da ich auch ja Treuhandwesen mache, auch eben Eigenverwaltung, verlässt es natürlich die Beraterrolle auch. Also das Thema der Rolle und welche sozusagen Strategie kann man dann auch in einen solchen Prozess mit einfließen lassen, finde ich sehr faszinierend.
Auf welchen Erfolg sind Sie besonders stolz?
Ja, ich habe, also ein Fall wurde genannt, der tatsächlich mit einer auch tollen Teamleistung einhergeht. Es ist fast immer so, dass man in Fällen nicht als One-Man-Show, sondern als quasi vorne eines Teams steht und eine Mannschaft führt. Und da war Senvion sicherlich einer der erforderndsten Fälle und auch wo wir mit der größten Mannschaft, kann man eigentlich sagen, angetreten sind. Gut 30 Kollegen, davon im Grunde ja alle erfahrene, auch sei es Insolvenzverwalter oder Restrukturierungsberater. Und dass man dann dort dieses Team führen durfte, auch am Ende, denke ich, gute Erfolge erzielt hat, das war für mich wirklich auch ein herausragender Fall und eine gute Leistung. Ansonsten Ich bin bei GIRC seit 2013, bin da Standortleiter seitdem hier in Hamburg. Und auch das mal außerhalb eines Falles, die Frage nach ein weiteres Verständnis, was mein beruflicher Erfolg, also das Führen dieses Büros und dass wir uns dort auch von, ich sag mal, 50 auf 150 Leute hier in Hamburg haben sozusagen hingearbeitet. Das, denke ich, ist auch ein Erfolg, den natürlich nicht nur ich, sondern auch unsere alle Partner hier und die Mitarbeiter zu verantworten haben. Da bin ich auch ganz stolz drauf.
Welche Entscheidung würden Sie heute anders treffen?
Ja, die Frage habe ich tatsächlich erwartet und befürchtet. Ich bin, was den beruflichen Werdegang angeht, nicht wirklich auf etwas gestoßen, was mir da sozusagen Sorgen oder Kopfschmerzen bereitet. Ich habe gerne den Betriebswirt an der Berufsakademie gemacht. Ich habe dann gerne Jura studiert. Auch das mit dem Steuerberater fand ich spannend. Ob der im Nachhinein wichtig oder nutzvoll war, muss man sehen. Ich praktiziere das nicht mehr, aber da habe ich nicht wirklich was gefunden. In dem einen oder anderen Mandat wird es natürlich immer Themen gegeben haben, wo man sagt, wenn man da anders abgebogen wäre, wäre es vielleicht besser gelaufen für den Mandanten, für einen selber. Aber ich will nicht so Einzelfälle diskutieren. All in all habe ich hier nicht wirklich etwas gefunden, wo ich sozusagen unglücklich bin.
Thorsten, wenn der erste Smalltalk im Unternehmen vorbei ist, was ist deine erste Frage an den Geschäftsführer oder Vorstand? Was möchtest du als erstes wissen in einer Beratungssituation?
Die meisten haben ja tatsächlich Schwierigkeiten, sich erstmal zu öffnen. Es hängt natürlich auch von der Fallgröße ab, aber wenn ich mal so einen klassischen Mittelständler nehme, das ist ja für den im Regelfall nicht wirklich attraktiv, über das zu sprechen, was ihn im Moment bewegt, nämlich eine ernsthafte Krise, die Probleme, die damit einhergehen, sodass ich eigentlich meistens erstmal tatsächlich, sei es Smalltalk habe, sei es erstmal das Unternehmen verstehe über Geschäftsprozesse und die Geschäftsausrichtung, dann kommen die damit auch mit so einem Warm-up tatsächlich dann irgendwann dahin, wie eng es ist, und nicht, manchmal ist es tatsächlich so, dass morgen Löhne zu zahlen sind und das Geld nicht mehr reicht und das sich am Anfang überhaupt nicht darstellte, sondern ganz tolle sozusagen Pläne noch vorgestellt werden. Aber entscheidend ist tatsächlich, wie sieht es wirtschaftlich aus? Ich gucke mir als erstes dann auch immer Bilanzen an, aktuelle Bilanzen, Status. Natürlich der Blick nach vorne, wo steht man sozusagen von der Cash-Situation? Und über diese Zahlen, Daten, Fakten kommt man dann so, ich denke, zum Ende hin meistens in so einer Beratungssituation dahin, dass man ein Verständnis hat, wie eng ist es wirklich.
Also das heißt für dich zunächst mal Liquiditätssituation betrachten, steht das ganz weit vorne?
Ja, es ist also, ich denke, das A und O ist erstmal cashgetrieben. Ja, wir sind letztlich für unsere insolvenzrechtlichen Rahmenbedingungen wie Zahlungsunfähigkeit, letztlich auch eine Überschuldung, die ja determiniert wird oder mitgeprägt ist von der Frage, ob man eine Fortführungsprognose hat, die dann ja auch letztlich eine Art Liquiditätsbetrachtung erfordert. Das ist erstmal das A und O, das ist die Bottomline. Da muss es passen oder eben nicht, und dann weiß man, was man machen kann. Nicht? Also Cash ist King sozusagen. Am Anfang, ob man dann darüber hinaus schon gleich eine Planung, eine Idee hat, wie könnte eine Zukunft aussehen, wie muss man die Bilanz anders sozusagen strukturieren, ist, ich denke, immer der zweite Blick.
Im Hinblick auf die jetzt auch erweiterten Möglichkeiten, wir haben zum einen ja schon in verschiedenen Folgen die Einstiege in ein Starrungverfahren, die Hürden oder auch die begleitenden Dinge besprochen. Wir haben in der letzten Folge auch über die Neuerung im Eigenverwaltungsverfahren besprochen. Aus deiner Sicht, mit wem muss man dann, nachdem man sich sozusagen über die Zahlen und Fakten informiert hat, mit wem sollte man im Vorfeld schon sprechen? Wer sind deine Ansprechpartner eigentlich?
Gut, also es kommt ja auf die Beratungssituation an, nicht? Also man selber als Jurist, gerade wenn es um Krisen im engeren Sinne geht, ist ja nicht der Erste, der da hinzugezogen wird, oder ganz, ganz selten der Erste. Ja? Da hat dann entweder einer sehr weit nach vorne gedacht und zieht schon den Juristen dazu, oder er kennt einen und weiß, dass man ein Krisengeschäft macht. Aber im Regelfall hat man es ja anders. Man hat irgendwo einen Sanierungsgutachter oder jemanden, der ein IBA schreibt. Oder es gibt den Hauswirtschaftsprüfer, der dabei ist, einen Steuerberater. Also es hängt ja tatsächlich von der Fallgröße ab. Gibt es andere rechtliche Berater? Ist man auf Seiten der Gesellschaft oder beim Gesellschafter unterwegs? Nicht? Also je nach sozusagen Konstellation wird man natürlich jetzt gucken müssen, mit wem spricht man noch. Dann gibt es natürlich einen Finanzierungskreis, ja, wo es möglicherweise auch mal das eine oder andere informellen Gesprächen gibt, weil man jemanden kennt und es dann meinetwegen auch erlaubt wird vom Unternehmer oder vom Unternehmen. Bahnkreditversicherer sind natürlich auch immer irgendwo Auskunftsquellen, sage ich jetzt mal ganz vornehm. Ja, und ja, und bis hin zu Kunden oder Lieferanten, ne, je nachdem, habe ich eine Automobil Bilzulieferer, wo ich OEMs habe, ja, dann weiß ich, da gibt es die drei, vier großen. Mit denen kann man vielleicht auch mal informell schon mal sprechen, wenn man es darf. Und auch auf der Lieferantenseite mag es ja manchmal sozusagen Hauptlieferanten geben, die jetzt ganz entscheidend sind, ne? Also das ist sicherlich das Beratungsumfeld, muss man mal abtasten und dann gucken, wen kann man und sollte man dann noch ansprechen. Die Arbeitnehmerseite, ja, IG Metall. Also das ist so der Rahmen, der da zu ziehen sein sollte.
Thorsten, eine nicht ganz unwichtige Gruppe sind ja auch die Gruppe der Investoren. Wie und ja, durchaus auch die Frage, wann bindet man denn die möglichen Investoren ein? Wir haben das zuletzt bei Eterna gesehen. Da ist ja dort in dem Starock getragenen Verfahren die planbetroffenen Versammlungen nochmal verschoben worden, um sozusagen hier Einstieg eines Investors zu ermöglichen. Auch bei KTG Agrar, wenn wir uns erinnern, spielte das Verhalten des Investors ja eine nicht ganz unwesentliche Rolle für den weiteren Verfahrensverlauf. Wie geht man damit um? Und wie und wann spricht man da mit dem Investor in solchen doch nicht ganz einfachen Situationen?
Ja, also wenn ich im Grunde mal in der klassischen Rolle als Schuldnerberater hier das Ganze kommentiere, ne, das ist auch ohnehin die
Ja,
Hauptrolle, die
gerne.
ich im Regelfall habe, dann ist es ja so, dass letztlich der Investorenprozess irgendwo entweder schon sozusagen eingeleitet war oder nicht wirklich schon Fahrt aufgenommen hat, aber sinnhafterweise einzuleiten ist, weil man letztlich frisches Geld braucht. Ja? Und zwar sowohl für eine außergerichtliche Sanierung oder für eine gerichtliche Sanierung wird man an einer Investorenlösung ja häufig nicht vorbeikommen. So, und da ist es natürlich schwierig, sich so einzelne Investoren rauszupicken, sondern ich glaube dann schon, dass ein strukturierter Prozess Sinn macht und der dann im Regelfall meinetwegen im Nachgang einer Sanierungsfinanzierung, also ich bin jetzt außerhalb einer Insolvenz, wenn man also eine Sanierungsfinanzierung anstrebt, wird man sicherlich da mit den Banken eruieren müssen, wann ein solcher Prozess startet. Das gilt auch für den Treuhänder. Der Treuhänder setzt ja im Regelfall auch dann ein, wenn eine Sanierungsfinanzierung zustande gekommen ist. Und dann wird man die Fragen des M&A-Prozesses ja auch darin mitgeregelt haben. Ja, gibt es Triggering Events oder was startet den Investorenprozess? Und auch im Eigenverwaltungsverfahren ist ein Dual Track letztlich nicht immer, aber sagen wir doch eher im Grundsatz hier sinnhaft einzuleiten. Und dementsprechend ist aus meiner Sicht der Investor nicht der erste Ansprechpartner, sondern im Rahmen solcher Prozesse dann in bestimmten auch standardisierten Abläufen hat man solche Gespräche zu führen. Das ist der Grundfall. Im Ausnahmefall mag es ja immer schon den rettenden Anker sozusagen irgendwo geben und das mag irgendwie ein solcher Investor sein. Dann hat man vielleicht schon tatsächlich im Vorfeld mal informelle Gespräche geführt.
Das ist ja immer wieder ein Thema. Also du hast jetzt ja schon eine ganze Reihe von Stakeholdern benannt, und hast sie auch so ein bisschen aufgereiht sozusagen, mit wem man da auch wann sprechen muss. Du hast verschiedene Beteiligte benannt, die man sozusagen gleich am Anfang auch versucht, teils informell halt eben auch schon mal so ein bisschen die Situation abzugleichen und abzuschauen, wie man dort, sagen wir mal, auf der Gegenseite mit den Informationen umgeht, die man dort zu überbringen hat, ist ja nicht immer gleich das Insolvenzszenario, was man dort aufbaut, sondern einfach auch erstmal das Thema Krise überhaupt zu adressieren an der gegenüberliegenden Seite. Gerade bei den Investoren ist ja auch oftmals gerade bei den Gläubigern der Eindruck, dass ein bestimmter Investor, ja, ich sag mal, durchgebracht werden soll. Also ich sehe mich immer mal wieder in der Situation, dass man sozusagen mit dem Vorwurf konfrontiert wird, naja, das soll jetzt ja hier nur einem dienen, nämlich A, dem Schuldner und B, dann auch gerne noch dem Investor, der damit einsteigt. Wie gehst du damit um?
Ja, es wurde ja ein Fall genannt. Ich, wie gesagt, darf jetzt natürlich nicht aus speziellen Fällen berichten, aber wenn ich mal so etwas beispielhaft nehme, dann meine ich, ist erstmal ein hohes Gebot die Neutralität der Lösung. Ja, also wenn man auf Schuldnerseite ist, muss man natürlich sich die Frage stellen, wie finanziere ich meinen sozusagen Betrieb, sei es in einer Sanierung, also außerhalb gerichtlicher Maßnahmen oder in einem Eigenverwaltungsverfahren, in einem Insolvenzverfahren durch. Und da mag ein Investor schon die wichtige Rolle spielen, dass er beispielsweise dann entsprechende Kredite gibt, ja, Gleichwohl muss man darauf achten, dass es trotzdem zur Neutralität des Ergebnisses führt, also man nicht durch Rechtspflichten aus einer solchen Finanzierungslösung so gebunden ist, dass man gar nicht mehr rauskommt. Weil dann hat man auf der anderen Seite immer das Problem, dass die anderen Gläubiger oder Hauptgläubiger dort sich sozusagen hintergangen fühlen oder zumindest so in die Ecke gedrängt fühlen, dass sie am Ende des Tages nur unwillig einer solchen Lösung zustimmen. Also Neutralität eines solchen sozusagen Prozesses ist für einen Schuldnerberater ganz entscheidend. Umgekehrt, wenn es Notwendigkeiten gibt, gerade hier im Bereich von Finanzierungslösung bis zu einem Ende eines Investorenprozesses, da kann man nicht nur neutral spielen, da muss man sich dann irgendwann auch entscheiden. Ja? Dann gilt es nur eben innerhalb dieser Entscheidung möglichst nicht sozusagen Folgeentscheidungen so zu determinieren, dass andere sich nicht mitgenommen fühlen. Das wäre für mich so ein ganz wichtiger Aspekt.
Um das mal so als Zwischenschritt festzuhalten, Thorsten, die gut vorbereitete Antragstellung, die Kommunikation, die dazugehört, sind unverzichtbar, dann natürlich keines der Verfahren, letztlich auch nicht das Starock-Verfahren, kommt ganz ohne das Gericht aus. Wie siehst du das aus deiner Praxis? Wie ist deine Wahrnehmung in dem Zusammenspiel zwischen, sagen wir mal, potenziellem Sachwalter, wenn es also um Vorschläge geht, oder natürlich bei obligatorischen Gläubigerausschüssen, die hier dann zu beteiligen sind, oder auch natürlich klar der Berater, CAO, der dort installiert werden muss, dieses Zusammenspiel der Beteiligten? Wie stehen die Gerichte diesem Kommunikationsgeflecht und diesen Abstimmungen dort gegenüber?
Also wir haben eigentlich gute Erfahrungen gemacht, ja. Und wir haben ja eine Eigenverwaltung, wenn ich von wir spreche, habe das im Regelfall im Tandem mit meinem Partner Gerrit Hölzle wahrgenommen bislang. Wir waren sozusagen in der Republik schon an vielen Orten vertreten, von Köln über Neubrandenburg, über natürlich auch Hamburg, Bremen und ich muss mal sortieren, noch zwei, drei anderen Orten, wo Eigenverwaltung gelaufen sind, Dresden und Münster. So, jedenfalls waren die Gerichte dort eigentlich sehr aufgeschlossen. Also ich habe tatsächlich, wir haben im Vorfeld natürlich immer eruiert, wie es sozusagen aussieht. Aber für uns in der Praxis war es auch so, dass wir haben ja ganz vielfach auch mit Sachwalterkollegen zu tun gehabt, mit denen wir nie vorher zu tun hatten. Ja, und das kam dadurch zustande, dass wir im Grunde zum Gericht gesagt haben, wir wollen eine lokale Sachwalterlösung haben. Was ist euer Best-of? Wir selber haben uns auch Gedanken gemacht, aber eben irgendwo mindestens immer drei, vier Namen dabei gehabt. Denn wenn die Gerichte sehen, dass sie da schon die Möglichkeit haben, mal ihre eigenen Gedanken anzustellen, einerseits und zweitens natürlich auch Gläubigerausschüsse ähnlich vielleicht eingebunden sind, dann hat man natürlich schon mal den Vorteil, dass sozusagen der Sachwalter ist mitgebracht, dass dieses Gefühl nicht entsteht. Ne? Also dementsprechend bisher gute Erfahrungen mit den Gerichten und aber möglichst gucken, dass da ein Ermessensspielraum bleibt, damit sich alle auch mitgenommen fühlen. Das ist, denke ich, ein guter Punkt.
Stakeholder-Management ist ja sozusagen der Überbegriff für diese ganze Kommunikationssachen. Wir hatten ja auch schon mit Michael Bauer in einer früheren Folge genau über dieses Thema gesprochen. Ich würde gerne noch mal so ein bisschen zurückgehen aufs Unternehmen, insbesondere auf Konzernsituationen. Und da muss man jetzt ja nicht an ein Geflecht von Hunderten von Firmen denken, sondern Konzernsituationen entstehen ja auch schon mit einer Muttergesellschaft und zwei, drei Tochtergesellschaften drunter. Das ist ja auch aus Beratersicht nicht so ganz einfach zu handeln, weil ja zwischen den Gesellschaften durchaus ja auch widerstreitende Interessen auftreten können. Also Stichwort Cashpooling, Ansprüche untereinander und so weiter. Auch die Sicherheiten im Konzern, die ja auch gerade im Starock eine Rolle spielen, in anderen Verfahren auch, aber da sind sie gesondert nochmal geregelt. Das ist ja auch immer wieder ein Thema, wo dann auch Interessen aufeinander prallen. Was man beobachten kann, dass das aus meiner Sicht nicht immer so ganz im Fokus ist, sondern dass gerne sozusagen der Konzern als solches beraten wird, aber die untereinander Interessen dann so ein bisschen unter, ich will nicht sagen beiseite gewischt werden, aber eher so auf einem ganz niedrigen Niveau geköchelt werden. Wie geht ihr damit um, wenn ihr in so eine Situation kommt?
Völlig, völlig berechtigter Punkt. Natürlich muss man als erstes gucken, auf welcher Ebene berät man eigentlich selber. Ja, das ist nicht immer klar und es gibt auch Beraterkollegen, da bleibt das unklar. Also ich lege schon Wert darauf zu wissen, erstmal, was ist die Gesellschaft, die man selber berät? Ist es die Konzernobergesellschaft? Ist es vielleicht zwar in einem Konzern, eine der oberen Gesellschaften, weil dort drunter alle wesentlichen operativen Einheiten hängen. Aber es ist nicht mal die Konzernobergesellschaft, also fehlt vielleicht das direkte Band zu den Shareholdern. Oder ist man irgendwo dazwischen aufgehängt? Ja, ich glaube, das relativ klare Rausarbeiten, wo man selber hier tätig ist, ist schon mal der erste Stufe. Die zweite Stufe ist dann natürlich zu gucken, wie sind jetzt dann die, wo gehen die Interessen auseinander bei den benannten Themen wie Sicherheiten, Anspruchslagen, Bilanzsituation im Konzern, Intercompany-Salden, da wird es ja dann schon mal kritisch und das muss man sich natürlich vorher erstmal anschauen. Aber wenn man mal vielleicht in der klassischen Konstellation davon ausgeht, dass man in der Konzernobergesellschaft tätig ist und damit entsprechend 2, 3 oder auch 20 Tochtergesellschaften hat, die sozusagen einem folgen sollen. Ja, ich hatte in Hamburg gab es ein großes Bauunternehmen, was ich beraten habe, 2015 auch in die Insolvenz sozusagen. Und da hatten wir natürlich die Konstellation, dass Tochtergesellschaften, die hatten selbst ihre 1000 Mitarbeiter, dort auf einmal sich die Frage stellt, was passiert jetzt eigentlich? Ne? Und ich denke, wichtig ist, dass man da vielleicht erstmal eine Art roten Faden rausarbeitet, was sozusagen die Richtung für die Obergesellschaft ist. Und dann eben mit den Geschäftsführern der Tochtergesellschaften und wenn die dann, waren die teilweise eben auch selbst beraten sind mit den Beratern dort, gucken, wie weit dieses dem gefolgt werden kann. Weil natürlich schon im Grundsatz erstmal ein Konzerninteresse am Erhalt ist. Und meine Erfahrung mir eigentlich sagt, dass die Geschäftsführer schon grundsätzlich so weiter ticken. Also die versuchen schon mitzuwirken und auch praktisch die eigenen Interessen insoweit zurückzustellen, dass man erstmal guckt, wie kann man den Konzern tatsächlich als Ganzes retten. Natürlich unter, sag ich mal, Vermeidung von Haftungsrisiken für die Geschäftsführer auf solchen Ebenen. Ne? Aber dieses Denken als Gruppe, das bleibt erstmal in einer sozusagen vorgerichtlichen Beratungssituation schon erhalten. Ab einer gerichtlichen Konstellation ist es wichtig, dass man nicht durch Einzelinsolvenzen die Gruppe auseinanderreißt. Ja? Weil dann setzen zwingend natürlich andere Mechanismen ein. Also da sollte man versuchen, wie bei Bonita, das ist jetzt kein Geheimnis, dass man dann eben tatsächlich die Tochtergesellschaften aus einer Insolvenz raushält und dann als Muttergesellschaft so agiert, dass das auch nicht passiert.
Das ist ja ein ganz interessanter Punkt. Also ich glaube, man muss nochmal ganz dick unterstreichen, dass man sozusagen selbst auch als Berater, wenn man andockt, sich ganz klar, da ist glaube ich auch egal, ob man jetzt betriebswirtschaftlich, rechtlich berät, dass man sich ganz klar macht, wo stehe ich eigentlich, an welcher Gesellschaft dockt man an mit dem eigenen Mandat und dann auch schaut, wie weit kann ich hier überhaupt Interessen anderer mitvertreten oder mit berücksichtigen. Das ist ja ein Punkt. Du hast eine zweite Ebene noch angesprochen, das ist das Thema Geschäftsführerhaftung. Das ist ja sozusagen nochmal ein Thema dann dazu. Man sieht ja durchaus auch größere Insolvenzen und Beratungsmandate, wo auch dort separat beraten wird, aus meiner Sicht auch richtig. Auch wenn das natürlich Geld kostet, aber die Interessen laufen halt eben nicht gleich. Und du hast jetzt noch einen Punkt angesprochen, auf den wollte ich eigentlich hinaus, nämlich das Thema Konzern. Und da stellt sich natürlich sofort die Frage Konzerninsolvenzrecht. Du hast gesagt, lieber raushalten. Ist das eine Grundhaltung, sage ich mal? Weil ja das Konzerninsolvenzrecht, was wir jetzt kennen, ja, sag mal, hier und da schon angewendet wird. Man hat hier und da mal den Gruppengerichtsstand. Aber ich glaube, in der Breite durchgesetzt hat es sich noch nicht, beziehungsweise man hat so das Insolvenzrecht durch die Hintertür oder das Konzerninsolvenzrecht durch die Hintertür, indem man versucht, den gleichen Sachwalter oder auch Verwalter dann in die Verfahren zu bringen, damit es dort sozusagen auf der Ebene eine Bündelung gibt.
Ja, also es ist tatsächlich so, dass wir trotz Konzerninsolvenzrichterregelungen natürlich immer noch in dem Grundsatz sind, dass Einzelmassen gebildet werden, ja, und das Gesamtinteresse natürlich koordiniert werden muss. Also wir haben Koordinationsjahrregeln, auch im Hinblick auf Sachwaltung oder Verwaltung und auch im Hinblick auf Gerichte. Aber all in all haben wir natürlich eine Vermögenstrennung unverändert, nicht? Und das kann natürlich Lösungen entgegenstehen. Dementsprechend gilt im Grunde, was wir vorher ja auch immer gemacht haben, sei es, man hält dann Tochtergesellschaften aus der Insolvenz raus, muss sie halt finanzieren und das Ganze so machen, dass es eben frei bleibt für Geschäftsführer. Oder wenn man dann doch in eine Konzerninsolvenz geht, wir hatten das bei AC Biogas, großer Fall in Münster seinerzeit, da hatten wir Einzelinsolvenzen auch, nicht nur, aber teilweise auf Tochtergesellschaftsebene, dann muss man eben gucken, dass man trotzdem irgendwo versucht, den Plan, der für alle der bessere ist, sozusagen den zu entwickeln. Und dementsprechend muss man die Einzelinteressen der Vermögensmasse einer Tochter mitbedenken. Ne? Also es bleibt, ich sage mal, so ein bisschen trotz der neuen Regeln, neu ist gut, haben schon irgendwie 2 Jahre, glaube ich, bleibt es schon irgendwo bei den Mechanismen, die wir bisher auch, oder wir, also alle in der Szene angewendet haben.
Thorsten, es ist ganz typisch, dass bei den Stakeholdern ganz unterschiedliche Vorstellungen, Informationen über das Krisenstadium und ja natürlich auch einzelne Maßnahmen vorliegen. Jetzt sehen wir ja aber, dass das Starock zum Beispiel die Möglichkeit eröffnet, ein Starock-Verfahren, wenn es denn ja entsprechend vorbereitet ist, durchaus auch zur Überraschung möglicher Planbeteiligter zu machen. Siehst du hierin die Gefahr, dass das dann auch an der Stelle Vertrauen zerstört, bei der wir an anderer Stelle bei anderen Verfahren gerade darauf angewiesen sind?
Ja, ist vielleicht ein bisschen wie beim ESOG damals, nicht? Also das ESOG hatte ja auch so in den ersten 1-2 Jahren doch Schwierigkeiten, sich zu etablieren, weil es tatsächlich auch zu Missbräuchen kam, wo man letztlich auf dem Rücken von Gläubigern versucht hat, hier Shareholder-Interessen durchzuziehen und das ohne frisches Geld. Ich denke, das ist jetzt nicht komplett beseitigt, dieses Risiko, aber ich glaube, es hat sich schon eine gute Kultur sozusagen eines Best Practice dort herausgebildet. Und beim Starock wird man hoffentlich Ähnliches sehen, dass wir hatten jetzt auch, in Hamburg gab es einen Fall, wo ich auch den Eindruck hatte, das war sehr überraschend letztlich, wie das gelaufen ist. Wir waren nicht involviert, aber das, was man so liest und hört, ist das sicherlich eher so ein Fall, wo es, wollen wir sagen, sehr, sehr kurze Taktung gab, um praktisch in dieser Konstellation Mehrheitsgesellschaft, Minderheitsgesellschaft da die Lösung für den Mehrheitsgesellschafter durchzuziehen. Nochmal, ohne den Fall zu kritisieren oder das Handling der Kollegen, aber wie gesagt, da man riecht das sozusagen.
Das ist ja immer ein schwieriges Thema.
So, also wie gesagt,
wir haben auch von dem Fall gehört. Insoweit, das ist aber immer natürlich. Aber deswegen sprechen wir es ja auch gerade an.
Absolut, absolut.
Das ist ja, geht ja hin bis zu den Abstimmungsterminen dann auch. Und auch die Gerichte haben da manchmal ja auch sehr großen Informationsbedarf. Und da fallen dann immer wieder die Worte, ja, wir wissen ja gar nicht, was genau passiert und so weiter. Nun kann man nicht täglich ein Update da irgendwo überall hingeben. Das ist ja auch immer eine Frage des Verhandlungsstandes. Und wenn man da, sagen wir mal, jede Wortmeldung dann irgendwie in den Raum posaunt für alle, das hilft ja in der Regel auch nicht weiter.
Nein, völlig richtig. Also deswegen, das war jetzt eher eine generelle Wahrnehmung. Es ist denkbar, irgendeiner hat es mal ausgerechnet, 2,5 Wochen ist mehr oder weniger so der Ablauf, der denkbar wäre für so einen Überraschungsangriff. Ja, und das ist natürlich nicht ausreichend, um sich da zu wehren, wenn man auf der anderen Seite steht. Ob man selber gut dann tut, wenn man auf der richtigen Seite steht, in Anführungsstrichen, das so zu machen, da hätte ich Zweifel. Ich würde tatsächlich versuchen, zumindest einen Grund Comment zu finden, eine Transparenz, die für Gerichte und eben dann aber auch den Gegner sozusagen zumindest eine Fairness schafft, die dann ja es ihm zumindest ermöglicht oder auch dem Gericht ermöglicht, angemessen zu agieren, sich weitere Informationen vielleicht noch einzuholen, und dann mag es am Ende zur Entscheidung kommen. Man kann ja dann trotzdem gewinnen, aber man sollte versuchen, das Instrument nicht wirklich gleich in Misskredit zu bringen, dass solche sozusagen zumindest, also überhaupt keine Transparenz letztlich herrscht. Da ist ja im Starock auch das Thema mit dem Verfahrensstand, den man angeben muss bei Antragstellung. Ja, und da gibt es ja ein bisschen zu Kommentare, die sagen, ja, ich kann auch mitteilen, Verhandlungsstand, so, nicht Verfahrensstand, Verhandlungsstand, ich teile mit, es haben überhaupt keine Verhandlungen stattgefunden. Da wird es dann irgendwo grenzwertig, ja, und da würde ich tatsächlich nicht zu raten.
Ich glaube auch, auch Silvia Fiebig hat ja hier auch schon berichtet bei uns im Podcast über diese Asymmetrie bei den Informationen. Sie war da auch nicht ganz glücklich drüber, gerade auch ob der Geschwindigkeit, die du auch gerade benannt hast, in den Starock-Verfahren. Sie hat ja da einen Fall, den sie sehr plastisch schildert. Das ist schon ein Thema, glaube ich. Es tut dem Verfahren nicht gut, auch der Akzeptanz allgemein nicht gut, wenn man das jetzt in so einem frühen Stadium auch überbelastet. Auf der anderen Seite ist unsere Erfahrung, dass es auch immer gut ist, wenn man auf der anderen Seite immer jemanden hat, der sich auch auskennt. Einfach in der Branche, im Thema. Wir erleben es ja immer wieder, dass dann Kollegen da reinkommen, die ja das Wort Insolvenz jetzt noch nicht so oft geschrieben haben, oder auch Sanierungs-, Restrukturierungsberatung dann mit sehr kreativen Lösungen in so eine Verhandlung starten. Das macht es natürlich schwer. Und dann liefert man natürlich auch nicht die richtigen Informationen. Da sagt die Gegenseite natürlich auch, ja, ich verstehe gar nicht, was ihr macht, weil man einfach nicht auf der gleichen Ebene kommuniziert. Das ist dann immer noch mal eine zusätzliche kleine Herausforderung, da Kollegen abzuholen und zu sagen, Achtung, wir haben uns Folgendes gedacht hier. Und das kann auch durchaus gut funktionieren unter den Rahmenbedingungen, die man dort hat.
Absolut. Nee, stimme ich zu. Also die professionelle Grundaufstellung auf allen Seiten sollte man schon mal voraussetzen. Und wenn das nicht der Fall ist, ja gut, dann kann man auch nicht mehr von Überraschung sprechen, wenn das einer schlichtweg nicht versteht. Ja, dann ist es eben so.
Thorsten, in der Praxis wird ja im Rahmen der Krisenberatung häufig ein Generalbevollmächtigter oder auch ein COO, also ein Chief Restructuring Officer, tätig. Wie ist deine Beobachtung in der Praxis, welchen Grad der Akzeptanz beide Vertreter bei den Beteiligten erreichen können? Oder reicht auch oftmals nur die Hinzuziehung als Berater? Was ist entscheidend für die jeweilige Position?
Also wenn es um das Thema Eigenverwaltung geht, also wenn ich da nochmal nachfragen darf, bezieht es sich sozusagen um den CAO, Generalbevollmächtigter, Berater in der Eigenverwaltung. Dann habe ich da eine ganz klare Meinung. Wir machen das tatsächlich auch nur dann, wenn unser Haus sozusagen gerufen wird, wenn wir die CAO-Rolle im Sinne einer Organstellung einnehmen können. In Ausnahmefällen würde ich für eine kurze Übergangszeit, weil der Aufsichtsrat beispielsweise nicht so schnell zusammenkommen kann, auch nochmal eine Generalvollmacht für 1-2 Wochen Ladungsfrist oder was auch immer akzeptieren. Aber auch nur, wenn schon klar ist, dass aufgrund der Konstellation der dann nachfolgende CAO-Bestellung nichts im Wege steht. Ich denke, das Thema Generalvollmacht oder eben reine Beratung in Eigenverwaltung hat enorme auch Haftungsrisiken und Nachteile. Und dementsprechend hat unser Haus sich da klar positioniert. Trotzdem hat die Praxis diese Formen. Es steht nirgendwo im Gesetz, dass das sozusagen zwingend erforderlich ist. Man muss sich sozusagen insolvenzzweckgemäß und sozusagen von den Kompetenzen, SAN-INSFOG hat ja in den insolvenzrechtlichen Neuregelungen da ja auch eine sogar explizite Bestimmung aufgenommen, dass man nachweisen muss, dass man, sagen wir mal, in der Lage ist, an Insolvenzpflichten nachzukommen. Die sind bei der Eigenverwaltung nun mal fast so wie bei der klassischen Insolvenzverwaltung. Aber das mag man auch durch reine Generalvollmacht oder durch eine Beratung möglicherweise nachweisen. Da mögen Gerichte entscheiden. Ich persönlich, wie gesagt, wir haben uns da positioniert.
Da gibt es ja sozusagen zwei Lager. Da gibt es einmal die Position, die ihr vertretet, dass ihr sagt, wir gehen in das Organ rein. Andere, wissen wir, gehen lieber nicht in das Organ rein, sondern sagen, nö, wir bleiben lieber als Generalbevollmächtigter sozusagen außen vor, ist jetzt das falsche Wort, aber ich bin halt eben nicht so involviert. Denkst du, das wird jetzt im Hinblick auch auf die Neuregelung, Stichwort 15b, beziehungsweise Antragsvoraussetzungen, jetzt neu in der Eigenverwaltung, wird das da nochmal einen sozusagen Ausschlag in eure Richtung geben, dass man sagt, ich brauche jemand Neues in der Geschäftsführung, weil der bisherige Geschäftsführer oder die Geschäftsführerin halt eben wegen Verwirklichung von bestimmten Ansprüchen dort nicht mehr in Betracht kommt und dann nicht mehr hier geeignet ist für die Durchführung des Eigenverwaltungsverfahrens, dass das sozusagen dafür spricht, dass man zumindest, vielleicht nicht unbedingt auswechselt, aber zumindest noch einen zweiten Geschäftsführervorstand mit reinholt, der dann möglicherweise auch im Eigenverwaltungsverfahren Ansprüche durchsetzen kann. Weil ansonsten habe ich ja da immer so eine Kollision, die nicht so ganz schön ist.
Also ich wünschte, natürlich, dass das gewählte Modell sich dann auch fast legalistisch durch Entscheidung durchsetzt. Daran glaube ich nicht. Also wir haben uns das deshalb gewählt, weil wir sagen, für ein erfolgsversprechendes Eigenverwaltungsverfahren muss man sozusagen die Hand auf der Kasse haben und genau wissen, wie sozusagen Bestellvorgänge sich nachher auf seine insolvenzrechtliche Bilanz auswirkt. Ja, und dort, man muss den Griff bestmöglich am Fall haben, ohne dass man sozusagen dort abhängig ist von Weisungen oder Ideen oder was auch immer von anderen Personen, die da mit am Steuer sitzen. Also wir wollen neben der operativen Geschäftsführung, die selbstverständlich hundertprozentig ihre sozusagen Ämter da wahrnimmt, wollen wir sozusagen am Steuer direkt sitzen und nicht nur auf dem Beifahrersitz oder am besten noch auf dem Rückfahrersitz. Das ist sozusagen unsere Positionierung. Ich glaube allerdings nicht, dass man es zwingend ableiten muss aus den Neuregelungen, dass das das einzig glückselig machende Modell ist. Die Praxis wird den Rest trotzdem irgendwo und je nach Gericht auch weiter sozusagen hier vorfinden. Allerdings, wie gesagt, ich sehe das als Erfolgsfaktor für eine Eigenverwaltung, dass man sozusagen das darüber in den Griff bekommt. Und wenn Kollegen das anders auch in den Griff bekommen, dann haben sie weitere besondere Talente. Dann mag es so sein, aber eine Rechtsprechung, eine BGH-Rechtsprechung, das am Ende immer eine Organstellung sein muss, ich fürchte, die wird es nicht geben.
Glaube ich auch nicht, aber lass mich einmal kurz nachhaken an der Stelle. Das heißt, wenn ihr in dieses Organ geht, was der Regelfall ist, dann seid ihr auch allein geschäftsführungsbefugt,
Ja.
habe ich jetzt so
Ja,
rausgehört. Und
allerdings
das Zweite,
für unsere, Entschuldigung, wenn ich,
ja.
für die Geschäftsbereiche, die Insolvenzrecht betreffen, nicht? Also wir haben sozusagen, es können, also andere müssen zwingend, andere Geschäftsführer bleiben sozusagen mit ihren operativen Kompetenzen vollinhaltlich an Bord. Sie müssen nur alles, was Finanzthemen angeht, einmal über sozusagen uns routen und wir sind insoweit auch allein handlungsbevollmächtigt. Ja.
Genau, das ist damals, das macht er dann wahrscheinlich über eine Geschäftsordnung für die Geschäftsführung, dass da die Kompetenzen dann abgegrenzt werden. Ja, super, vielen Dank.
Thorsten, ich würde vielleicht zum Schluss nochmal auf einen Punkt kommen, der in der Praxis doch, wie wir es gesehen haben, öfters diskutiert wird, nämlich die Frage Vergleichsrechnung. Diese wird ja angestellt, um ganz verschiedene Restrukturierungsszenarien voneinander abzugrenzen, auch was die erfolgreiche Realisierung anbelangt. Haben diese Vergleichsrechnungen jetzt, sage ich mal, für dich in der Praxis allein durch das Staruk an Bedeutung nochmal gewonnen, weil es ein weiteres Tool ist, bei der doch die Gläubiger auch nochmal raufschauen müssten und sagen, ist das jetzt die beste Variante?
Naja, es ist zwingend hinzugekommen, im Sinne einer, ja, Staruk-Definition. Vorher gab es ja auch schon, das nannte sich dann so Option Review, ne? Es gab schon alle möglichen Betrachtungen, wie gesagt, vor Staruk, ausschließlich verglichen dann insolvenzrechtliche Abwicklung zu einer, ja, ich sag mal, Fortführung außerhalb einer Insolvenz. Aber das Mittel mal szenarisch zu berechnen, wie wirkt sich das mit dem Haircut aus, wie wirkt sich das unter anderen Staruk-Rahmenbedingungen aus, wie wirkt sich das in der Insolvenz aus, das muss man sicherlich, oder man hätte es verproben müssen. War es in der Sanierungspraxis sozusagen mehrheitlich vorzufinden? Nein, ich denke, es war eher zu 80% nicht vorzufinden, ein solcher Option Review, weil im Grunde keiner das Stichwort Insolvenz immer hören wollte und schon gar nicht eine Rechnung dazu. Dementsprechend haben wir es jetzt und es wird jetzt darüber auch Eingang finden in die Sanierungspraxis in einem viel verstärkteren Umfang. Ja? Was das dann genau ist und was so die Prämissen dann sind für die Vergleichsrechnung, das ist natürlich ein spannendes Feld. Da muss man mal gucken, was sich herausbildet. Insbesondere auch die Frage, wenn ich gerade keinen Investorenprozess schon durchgeführt habe, was ist eigentlich der unternehmerische Wert über ein solches theoretisches, sozusagen über einen solchen theoretischen M&A-Prozess? Denn der müsste ja eigentlich in eine Vergleichsrechnung reingehen. Ja? Aber das ist offen, ist auch nicht definiert gesetzlich und da muss man gucken, was die Praxis daraus macht.
Somit sind wir leider schon wieder am Ende unserer aktuellen Podcast-Folge angekommen, in der wir uns schwerpunktmäßig mit der Vorbereitung eines Sanierungsverfahrens und auch dem Stakeholder-Management beschäftigt haben. Thorsten, vielen Dank, dass du bei uns zu Gast warst und vor allen Dingen uns diesen spannenden Einblick in deine tägliche Arbeit gewährt hast. Und von Ihrer Seite, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, freuen wir uns wie immer über Ihre Fragen, Anregungen, Kritik und Lob. Sie können uns über LinkedIn und im Internet unter www.restruct.law oder per E-Mail unter podcast@restruct.law erreichen.
Für heute sagen wir danke fürs Zuhören und wünschen Ihnen allen eine gute Zeit. Wir freuen uns auf das nächste Mal und wünschen bis dahin viel Spaß beim Sanieren.
Tschüss und bis bald.
Restruct Law, der Restrukturierungspodcast von Dr. Christian Heinze und Heiko Schäfer.